Hallo,
Hallo
und herzlich willkommen
und
zu einem neuen Podcast
hier
bei meinem Podcast Next
zu
to the Track.
Einem neuen YouTube-Video.
Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Die Formel 1 natürlich weiterhin in der Pause, aber wir starten in ein neues Formel 1-Jahr. Deswegen natürlich auch nochmal an dieser Stelle ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sagt, aber egal. Machen wir jetzt einfach so. Genau, also die Formel 1 startet quasi in ein neues Jahr, in das Jahr 2025. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall eine spannende Saison erwarten. Aber darüber wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen im Detail sprechen, wenn es dann losgeht, langsam eben mit der Formel 1 Saison 2025. Diese Podcast-Folge will ich allerdings nochmal nutzen, um tatsächlich wirklich auch nochmal zurückzublicken auf die Saison 2024. Habe ich schon letzte Woche im Podcast angedeutet, dass ich nämlich noch euch meine Top-Momente der Saison schuldig bin. Die haben wir nämlich letztes Mal nicht mehr geschafft bei meinen Awards und deswegen dachte ich, machen wir das jetzt einfach am Anfang dieser Podcast-Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach damit direkt und danach geht es dann noch weiter mit einem gesamten Team-Ranking, also sprich, Punkte quasi von 1 bis 10, also wie bei meinem Driver-Rating, die Team-Rankings der Saison 2024. Und dann sind wir, glaube ich, auch bald so langsam mal durch, was Ranking der Saison 2024 angeht, Awards, Momente und sowas, weil ich glaube, dann haben wir schon fast alles durch. Dann starten wir langsam so rein, wirklich dann mal zu schauen, was erwartet uns 2025, Thema Rennkalender, Fahrer, Teams, Teamduelle, whatever, sowas alles. Genau, das machen wir dann ein bisschen. Genau, aber heute, wie gesagt, starten wir mit meinen Top-Momenten der Saison und man muss natürlich sagen, da sind mal wieder sehr viele dabei. Alle haben es natürlich jetzt nicht auf die Liste quasi geschafft, weil es einfach, wie gesagt, so viele sind. Es ist echt schwierig, dann manchmal wirklich einen Top-Moment sozusagen rauszusuchen, finde ich. Ich habe mich jetzt mal auf 5 fokussiert. Genau, aber wie gesagt, da sind auch noch andere dabei, die fehlen. Deswegen einfach nur mal so ein paar, die ich aber sehr schön fand in der Saison 2024. Fangen wir, würde ich sagen, gleich mal an. Einer meiner Top 5 Momente. Also ich würde übrigens sagen, die sind jetzt nicht unbedingt sortiert. Also man kann sie sortieren, aber eigentlich finde ich es ein bisschen blöd, weil ich fand alle halt toll, deswegen habe ich die jetzt nicht so komplett sortiert mäßig, ne? Also die sind jetzt nicht nach 5 bester und bester Moment und sowas sortiert, aber genau. Das war mein... also ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem Moment und zwar war das für mich tatsächlich Monza in, so ein bisschen in Ekstase, kann man schon fast sagen, weil Charles Leclerc ja den Grand Prix gewonnen hat, was ja schon so ein bisschen überraschend war, weil eigentlich alles auf McLaren stand, die Vorzeichen. Sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri, die in einer echt guten Ausgangslage waren, sich dann so ein bisschen gegenseitig am Start oder beziehungsweise in der ersten Runde behindert haben, wodurch auch Charles Leclerc sich überhaupt in eine gute Position quasi begeben konnte. Und dann mit der Strategie, die dann einfach auch gepasst hat, wo man wirklich schon auch ein Risiko eingegangen ist, das muss man ja schon sagen, haben sie es dann geschafft quasi. Und ich muss sagen, ich fand es richtig cool. Ich finde, Monza ist sowieso so ein besonderes Podium. Ist auf jeden Fall auch mein Lieblingspodium in der Formel 1. Das auf jeden Fall. Also man hat ja in Abu Dhabi versucht, dieses Podium auch so ein bisschen nachzubauen. Ist auch ganz nett, aber trotzdem ist das, finde ich, nicht vergleichbar mit Monza. Also wenn die ganzen Fans da auf die Strecke stürmen und wenn dann auch wirklich noch ein Tifosi, ein Ferrari-Fahrer gewinnt, dann ist das natürlich, dann geht's da wirklich heiß her. Und das fand ich irgendwie in dieser Saison auf jeden Fall echt cool, weil das hat einfach so gematcht, so Ferrari gewinnt in Monza. Und deshalb war es für mich auf jeden Fall ein Top-Moment der Saison 2024. Ein weiterer Moment der Saison 2024 war für mich tatsächlich der Lewis Hamilton-Sieg in Silverstone. Ich habe mich da wirklich auf ihn gefreut. Ich finde, man hat es auch so gesehen, wie er sich einfach auch wirklich so gefreut hat mit seiner Familie. Er hat da ja auch erstmal den Helm nicht abgenommen. Und ich fand, das war einfach sehr besonders, weil jeder wusste, es war Lewis Hamiltons letztes Jahr mit Mercedes. Er ist in Silverstone immer super stark unterwegs, hatte aber halt einfach in den letzten Jahren echt zu kämpfen. Und dann da wieder jetzt seit so einer langen Zeit einfach einen Sieg einzufahren. Den letzten mit Mercedes in Silverstone, das fand ich auf jeden Fall sehr besonders bei seinem Heimrennen. Seine ganzen Fans waren vor Ort und sowas, das fand ich auf jeden Fall echt schön. Und deswegen zählt das auch unter meine Top-Momente der Saison 2024. Der Lewis Hamilton, genau. Der dann ja jetzt in Ferrari Rot erscheinen wird. Das ist ja nun auch tatsächlich offiziell, um damit, also was heißt offiziell, aber ja, also er ist ja jetzt offiziell bei Ferrari unter Vertrag. Er war ja noch im letzten Jahr bei Mercedes unter Vertrag, ähnlich wie bei Sainz. Also das ist ja jetzt auch alles offiziell, um da nochmal so die Brücke zu spannen, sozusagen, zur ja, Saison 2025, wo wir dann Sainz unter anderem im Williams sehen werden, Lewis Hamilton im Rot und noch ein paar andere Änderungen. Aber da sprechen wir auch nochmal im Detail, wie gesagt, dann bald drüber. Genau, das also so ein bisschen zu Lewis Hamiltons Heimsieg in Silverstone. Was dann auch noch unter meine Top-Momente der Saison 2025 zählt. Tut mir echt leid mit diesem. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich schätze mal schon. Ist natürlich Max Verstappens Masterclass sozusagen in Brasilien. Das war sowieso ein wilder Grand Prix, muss man sagen. Auch mit dem Alpine-Podium, das hätte man genauso gut unter die Top-Momente zählen können. Übrigens, aber das war schon krass, was Verstappen da geleistet hat im Regen. Das hat einfach alles gepasst und man hat auch echt gesehen, dass das auch für ihn auf jeden Fall schon eine Überraschung war und was Besonderes war. Also in den letzten 2 Jahren, also jetzt nicht in der Saison 24 so krass, aber 23, 22 war es ja schon für Verstappen oft so ein Selbstläufer. Und klar hat er sich über den Sieg gefreut, aber es war jetzt nicht so, dass er wirklich ausgebrochen ist vor Emotionen, weil er sich so gefreut hat. Aber das war Brasilien beispielsweise. Da hat er sich wirklich gefreut, weil er weiß, da hat er sich hart erarbeitet. Das war wirklich nicht vorhersehbar, dass er da den Sieg holt. Und deswegen fand ich das irgendwie auch mal wieder ganz schön. Also das war auf jeden Fall echt eine gute Leistung und das fand ich irgendwie ganz schön so zu sehen. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, aus BM-Sicht war da dann wirklich der Deckel komplett drauf. Das war dann natürlich aus Zuschauersicht nicht so toll, weil man wollte ja eigentlich noch eine spannende BM. Aber ansonsten, ja, natürlich Max Verstappen, sehr krasses Rennen gefahren, eben in Brasilien. Und zählt damit natürlich auch unter die Top-Momente der Saison 2024. Genau. Ja, und dann kommen wir zum zweiten, oder was heißt zum zweiten? Sie sind ja nicht gelistet, aber dann kommen wir zum vorletzten Top-Moment der Saison 2024. Und zwar ist das für mich der Heimsieg in Monaco von Charles Leclerc. Der war einfach auch echt besonders, weil man wusste, Leclerc hat sich das wirklich so gewünscht, dass er endlich diesen Fluch bricht und wirklich mal Monaco gewinnt. Ja, bei sich quasi vor der Haustür. Und da lief in den letzten Jahren echt viel schief, muss man sagen. Also wir hatten da 2021 das Thema, dass er nicht mal an den Start gehen konnte, obwohl er sich die Pole Position geholt hatte, was eigentlich die halbe Miete ist. Also nee, mehr als die halbe Miete ist in Monaco. Und von daher hat er es dann jetzt endlich geschafft. Und ich bin gespannt, wie er in diesem Jahr, also 2025, das Heimrennen angehen wird, ob er da auch wieder gute Chancen hat. Weil an sich war er ja nie schlecht in Monaco. Es hat halt immer irgendwas dabei gespielt, ein Crash, ein Strategiefehler oder dass er eben dann nicht antreten konnte oder sowas. Also dementsprechend glaube ich, also bin ich auf jeden Fall aber auch gespannt, wie er sich in diesem Jahr dann in Monaco schlagen wird. So, und dann kommen wir zum letzten Top-Moment of the Season. Das ist für mich dann noch einmal der erste Sieg von Lando Norris. Ja, finde ich, gehört einfach auch auf jeden Fall mit unter die Liste, war für mich auch wirklich ein sehr Top-Moment so mäßig, also ein Top-Moment so. Das ist schon wieder hier, egal. Genau, also Lando Norris erster Sieg, was da einfach, glaube ich, auch so mitgespielt hat, ist, dass er halt einfach wirklich sehr, sehr lange auf diesen Sieg eben gewartet hat und McLaren treu geblieben ist und ja, auch in schwierigen Zeiten, als sie wirklich teilweise letzter in der Konstrukteurswertung waren, dabei war und dann konnte er so seinen Sieg holen. Man hat es ja auch gesehen, wie sich die anderen Fahrer gefreut haben. Das haben sie ihm, ne, gegönnt, gefreut sich für ihn. Und dementsprechend fand ich das auf jeden Fall sehr schön und war dann irgendwie auch besonders. Und deshalb zählt es für mich auch zu meinen Top-Momenten der Saison 2024. Genau, also das so ein bisschen zu den Momenten der Saison 2024. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das gesagt habe. Top-Momente der Saison 2024. Jetzt nochmal. genau. Ja, das also so dazu quasi. Und von den Top-Momenten der Saison 2024, so ein letztes Mal hoffentlich jetzt, geht es dann jetzt zu den Team-Rankings weiter. Also, wir haben, oder ich habe einfach mich nochmal so ein bisschen mit den einzelnen Teams beschäftigt und habe die quasi nochmal bewertet, wie beim Driver-Rating sozusagen, Team-Ranking, Team-Rating. Ja, genau. Fangen wir da mal ziemlich weit unten an, muss man sagen. Beim Sauber-Team hat von mir in dem letzten Jahr, in der Saison 2024, tatsächlich einen 3 von 10 bekommen. Ja, man muss sagen, es lief wirklich gar nicht bei Sauber. Also Entwicklung war sehr schleppend und sehr schwierig. Am Ende ging es ein bisschen bergauf, würde ich sagen, aber auch nicht viel. Und was mir halt auch gefehlt hat, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal bei den Fahrern erwähnt, aber generell auch so dann im Team nochmal so zusammengefasst, so ein bisschen so Top-Momente, sage ich mal. Also zum Beispiel Alpine hatte ja jetzt auch keine super Saison, sie haben aber trotzdem Doppelpodium rausgeholt. Oder sagen wir mal, Haas hatte in der Zeit, in der so Europa-Zeit, also als viele Europarennen waren, mit Nico Hülkenberg 2-3 Mal so 6. Plätze oder sowas, ne? Also sowas hat mir halt gefehlt. Oder mal so ein richtig krasses Qualifying, wo unter Top 5 jemand zu finden ist von den Sauberpiloten. Das hat mir halt ein bisschen gefehlt, diese Momente. Und deshalb ist es für mich tatsächlich eine 3 von 10 aus der Sicht des Sauberteams. Ich bin gespannt, wie das dann mit dem Audi-Projekt auch weitergeht. Dann kommen wir zu Williams. Haben von mir eine 5 von 10 bekommen. Problem ist da größtenteils, dass sie eben die Form aus der Saison davor, sprich 2023, wo Williams echt nicht schlecht unterwegs war, vor allem mit Alex Albon, der da echt gute Punkte geholt hat, ja, da konnten sie einfach gar nicht anschließen, muss man sagen. Also da waren viele auch enttäuschende Rennen dabei. Dann gab es ja auch noch den Fahrerwechsel, Franco Colapinto, der dann echt einen guten Start hatte tatsächlich ins Cockpit. Tat sich dann aber am Ende auch ein bisschen schwierig, ähnlich wie Alex Albon. Beide hatten dann noch relativ viele Crashes zu verbuchen, womit eben ja, die Anzahl der Schäden an den Autos stieg und vor allem auch die Kosten. Das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf die Entwicklung hinaus aus. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein schwieriges Jahr für Williams gewesen. Und ja, man konnte dann nicht so gut anknüpfen wie ja, im Jahr zuvor. Weiter geht's mit den Racing Bulls. Ebenfalls auch für mich nur 5 von 10, obwohl sie ja prinzipiell gute Daten haben, weil sie ja auch mit dem Red Bull Team zusammenarbeiten, sozusagen, oder weil sie ja das Tochter-Team quasi sind von Red Bull Racing, finde ich, war die Entwicklung auch dort eher schleppend. Gab dann auch mitten in der Saison wieder einen Fahrerwechsel. Liam Lawson, der hat es aber anscheinend ja ganz gut gemacht, muss man sagen. Also hat er ja auch, man hat ja schon gesehen, dass er Talent hat. Das hatten wir auch schon davor gesehen. Er hat es jetzt zu Red Bull geschafft. Von daher, ich bin gespannt, bin ich ehrlich, wie es mit den Racing Bulls weitergeht, weil das schon ein Thema auf jeden Fall immer ist in der Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet im neuen Team-Duell. Isa Katscher gegen Yuki Tsunoda. Und von daher, ja, mal sehen, was für einen Schritt nach vorne die Racing Bulls machen können, dann im letzten Jahr mit den alten Regeln. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Genau, also von den Racing Bulls geht es dann weiter zum Haas-Team. Das für mich auf jeden Fall, habe ich schon in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch erwähnt, mit zu den ja, Überraschungen so ein bisschen der Saison zählen. Für mich tatsächlich deswegen auch durchaus ja so eine 7, aber vielleicht sogar eher Richtung 8 von 10. Klar, man muss sagen, es ist immer noch Luft nach oben. Vor allem fand ich, am Ende war es auch ein bisschen schwieriger fürs Haas-Team, als dann unter anderem auch Alpine aufgeholt hat. da hatten sie, also das war auf jeden Fall, konnten sie sich nicht mehr so gut durchsetzen, fand ich, wie zwischenzeitlich in der Saison, als Nico Hülkenberg da teilweise wirklich mit Platz 6 echt viele Punkte geholt hat. Und es war jetzt auch nicht so ein Highlight wie bei Alpine mit diesem Podium, sag ich mal, dabei, aber trotzdem finde ich, dass Haas eine echt gute Entwicklung gemacht hat. Und ja, für mich war es halt auch eine bessere Performance als erwartet. Also ich habe jetzt nicht erwartet Anfang der Saison, dass Haas wirklich so gut sein wird. Sie sind dann ja in diesem Jahr, also im 2025 in der Saison, auch mit 2 neuen Fahrern am Start. Einmal mit Esteban Ocon und mit Olli Berman, der unter anderem aber auch schon ein bisschen Erfahrung im Haas sammeln konnte. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch echt gespannt, muss ich sagen, was uns da erwartet, weil es natürlich für Haas dann schon erstmal schwierig ist, mit 2 komplett neuen Fahrern an den Start zu gehen. Deswegen glaube ich, dass es erstmal am Anfang ein bisschen schwieriger sein wird, in die Saison zu starten. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da doch noch wieder Potenzial ist. Wir haben es ja in dieser Saison gesehen. Es ist schon einiges möglich gewesen bei Haas. Und deswegen fand ich, war das auf jeden Fall stark. Das also zum Haas-Team. Weiter geht's mit Alpine, die einen sehr schwierigen Saisonstart hatten. Also dagegen wirklich sehr, 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 sehr wenig. Am Ende wurden sie dann besser, allerdings auch wirklich erst am Ende, muss man sagen. Also so Richtung Brasilien, da lief es dann natürlich ganz gut mit dem Podium und dann auch noch zuletzt in Abu Dhabi unter anderem. Ich habe jetzt meine 7 von 10 aufgeschrieben. Am Ende kann man natürlich schon sagen, 7 bis 8 von 10, ähnlich wie das Haas-Team, weil sie das Haas-Team ja unter anderem eben auch noch geschlagen haben. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob es aus Alpine-Sicht eine erfolgreiche Saison ist oder war, weil am Ende sagt sich, hat Alpine ja sehr hohe Ambitionen, haben jetzt schon öfter so Thema Management da gewechselt und dementsprechend, weiß ich nicht, ob man unbedingt von einem Erfolg sprechen kann. Wenn man aber schaut, wo sie am Anfang der Saison standen und wo sie da jetzt stehen, ist es schon ein kleiner Erfolg, würde ich sagen, dass man zumindest einen guten Trend hat, womit man eben auch aufgehört hat. Man hat jetzt mit Pierre Gasly einen Fahrer, der bleibt, und man kriegt mit Jack Doohan, wenn er kommt, das ist nämlich auch noch nicht so ganz sicher, einen jungen Fahrer, weil der steht ja auch noch so ein bisschen in der Diskussion. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist Franco Colapinto wohl doch auch wieder ein bisschen im Gespräch. Ich glaube aber schon, dass Doohan zunächst erstmal eine Chance hat, sich zu beweisen. Und dann werden wir sehen. Ich bin gespannt, ob sich da wirklich noch irgendwie was ändert. Keine Ahnung. Mal sehen. Mal abwarten. Von Alpine geht es dann zu Aston Martin, die mich wirklich, muss ich sagen, schon enttäuscht haben diese Saison, muss ich sagen. Also sind auf jeden Fall unter den Erwartungen geblieben. Es gab dann ja zwischenzeitlich mal so ein positives Zeichen, sagen wir mal, als verkündet worden ist, dass Adrian Newey eben zu Aston Martin kommen wird, allerdings natürlich auch nicht direkt. Deswegen bin ich da auch mal echt gespannt drauf, was wir da so sehen werden in der kommenden Saison oder dann spätestens wahrscheinlich 2026, wie groß dann doch der Einfluss da sein wird von eben Adrian Newey. Problem ist, dass halt in dieser Saison, finde ich, schon auch die Entwicklung eben gefehlt hat. Thema Upgrades und so ein Thema. Haben es dem Aston Martin-Team schwer gemacht. Dementsprechend für mich so eine 6 bis 7 von 10 insgesamt im Jahr 2024. Von einem Mercedes-motorisierten Team gehen wir dann zum Mercedes-Werksteam, nämlich zu Mercedes. Die hatten in dieser Saison auf jeden Fall einige gute Momente. Wir haben schon über den Sieg von Lewis Hamilton in Silverstone gesprochen, George Russell unter anderem in Österreich oder auch in Las Vegas. Also da waren auf jeden Fall gute Momente dabei. Allerdings fand ich, war so ein bisschen das Problem die Konstanz, weil es dann immer wieder auch Rennen gab, wo sich Mercedes extrem schwer getan hat, auch im Vergleich zu den anderen Top-Teams mit Ferrari, McLaren oder auch Max Verstappen im Red Bull. Und deshalb, war das auf jeden Fall ein bisschen schwierig für das Mercedes-Team. Für mich ist es am Ende eine 7 bis 8 von 10, weil man muss einfach festhalten, Mercedes möchte mehr als nur Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Das ist, glaube ich, klar. Und deswegen sind sie unter den Erwartungen geblieben und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, sie haben Siege geholt, anders als im Jahr zuvor, eine 9 von 10 oder sowas. Deswegen ist es für mich so eine 7 bis 8 von 10. Es ist ein guter Schritt gewesen im Vergleich zu 2023 beispielsweise. Aber es liegt trotzdem noch viel Arbeit vor ihnen, vor Mercedes, jetzt auch mit Kimi Antonelli, einen neuen Fahrer, einen jungen Fahrer. Das Auto, wir haben ja schon drüber gesprochen, ging schon ein bisschen mehr Richtung George Russell in dieser Saison. Ist natürlich auch logisch, wenn man weiß, dass der bleiben wird und Lewis Hamilton eben das Team verlassen wird. Natürlich entwickelt man dann schon mal auch vor allem für 2025 in Richtung des Fahrers, der da sein wird mit George Russell. Deswegen bin ich gespannt, wie sehr wir das da sehen werden, ob das da auch so ein Unterschied ist. Und mal sehen, wie sich Mercedes schlagen wird in der Saison 2025. Danach kommen wir also auf Platz 3 zu sprechen in der Konstrukteurswertung und das ist eben Red Bull. Es gab viel Unruhe im Team, vor allem am Anfang der Saison, aber auch durch die komplette Saison hinweg. Da gab es dann das Thema auch mit Sergio Perez, wird er bleiben, wird er nicht bleiben. Die Diskussion zwischen Horner und mit Helmut Marko hatten wir dann auch, dass die Performance gefehlt hat für Max Verstappen. Da gab es die Unruhe und am Ende gab es auch so eine Art kleine Rückentwicklung, kann man glaube ich durchaus sagen, beziehungsweise es gab halt einfach keine weitere Entwicklung. Und dadurch hat sich halt Red Bull extrem schwer getan, ganz vorne mitzumischen teilweise. Am Anfang der Saison ging das ja noch ganz gut, aber als die anderen Teams dann aufgeholt haben, war es echt sehr schwierig. Und deshalb gebe ich dem Team Red Bull an der Saison 2024 auch nur eine 7 von 10 in Anführungsstrichen, weil sie dann natürlich auch im Vergleich vor allem zu 2023 von Platz 1 auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung eben auch abgerutscht sind. Und ja, das ist dann natürlich irgendwie auch ein Zeichen. So, und auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung ist dann ja das Ferrari-Team. Für mich ist es tatsächlich in dieser Saison eine 8 bis 9 von 10. Ich fand von Ferrari auf jeden Fall eine stabile Saison, sehr konstant. Das Einzige, was so ein bisschen, ja, was einen so ein bisschen runterbringt, sag ich mal, wieder von vom Thron, ist so ein bisschen die Durststrecke, die es in Europa zwischenzeitlich gab, wo sich Ferrari auch sehr schwer getan hat, muss man sagen, ähnlich wie Mercedes teilweise, dass einfach da die Pace gefehlt hat. Beispielsweise Silverstone, als Verstappen mit dem Mercedes und dem McLaren um den Sieg gekämpft hat, da war Ferrari wirklich komplett abgemeldet, muss man sagen. Und deswegen war es eher ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und das war so ein, ja, wirklich ein bisschen eine schwierige Zeit für Ferrari, aber da waren natürlich auch viele gute Momente dabei. Heimsieg von Leclerc, der Sieg in Monza, Carlos Sainz Sieg in Mexiko und Australien, Austin, also da war auf jeden Fall viel dabei. Oft auch sowas wie Platz 1 und Platz 2 haben wir auch mehrmals gesehen, so in Australien, in Austin ja auch, also viele Teampunkte dann quasi auch gesammelt. Und dementsprechend durchaus eine erfolgreiche Saison für Ferrari, auch wenn man dann natürlich knapp an Platz 1 eben gescheitert ist. Und das war das McLaren-Team, das relativ stabil war in der Saison, einfach ein sehr gutes Paket hatte am Start, wo was echt fast eigentlich überall gut funktioniert hat. Da waren ein paar Strecken dabei, die nicht so gut waren, Las Vegas beispielsweise. Und vor allem natürlich der Saisonstart, der sehr schwierig war teilweise. Also was heißt sehr schwierig? Ja, sie sind in die Punkte gefahren, aber da war es schon eine Situation, wo sie dann teilweise nur so um Platz 5, 6, 7 mitgefahren sind und nicht eben ums Podium oder um den Sieg. Und was natürlich da auch noch so ein bisschen mitschwingt, sind so ein bisschen die Teamentscheidungen, die teilweise auch ein bisschen strittig sind. Aber am Ende haben sie es geschafft, Platz 1 in der Konstrukteurswertung zu holen und das seit einer sehr, sehr langen Zeit und deswegen ist es für mich tatsächlich in dem Fall eine 9 von 10, weil sie schon vieles richtig gemacht haben. Man hätte aus Teamsicht sich vielleicht ein bisschen eher für Lando Norris entscheiden sollten, Team oder Punkto, Einzel-WM, Fahrer-WM. Ansonsten hat man seinen Job in dem Sinne erfüllt, dass man eben Platz 1 in der Konstrukteurswertung geholt hat und deswegen ist es durchaus, wie schon öfters angesprochen, eine erfolgreiche Saison auf McLaren-Seiten. Genau. Also, das so ein bisschen zu dem Team-Ranking, jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf, muss man natürlich sagen, aber wir haben auch schon so viel drüber gesprochen, dass das jetzt nur so ein kleines Ranking war, quasi. Damit würde ich sagen, kommen wir dann aber auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.